Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ja, moin moin, Justin. Ich höre dich schon schön lachen. Wie geht's dir?
Ja, gut. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich musste einfach gerade da... Ich muss einfach gerade daran denken, wie oft du das jetzt schon gemacht hast. Und das klingt jedes Mal wieder so richtig ernst. Also diese Einleitung ist halt einfach maximal schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ich finde es einfach jedes Mal lustig.
Ich frage mich auch, wer darauf gekommen ist.
Ja, dreimal darfst du raten, wer es war, du.
Ja, Mann, es war leider ich.
Ja, natürlich.
Das war eine Glanzstunde von mir, aber die hat sich durchgesetzt.
Es hat sich durchgesetzt, aber...
Aber wir haben auch schon Kritik bekommen, dass die Reihenfolge eigentlich ja falsch ist im OP.
Ja, dass das ja eigentlich gar nicht passt.
Nee, ne? Nee, eigentlich passt das gar nicht.
Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man im OP gar kein Mikrofon angereicht bekommt. Das wäre aber eigentlich mal nice, ne? Nein, Justin, komm. Bevor du jetzt loslegst mit der Einleitung, ich habe gestern noch drüber nachgedacht, wie läuft's denn eigentlich mit der Geschichte mit dem Halbmarathon? Weil wir wollten unsere Follower ein bisschen auf dem Stand halten. Wie wir dafür jetzt trainieren und wie das bei dir aussieht, falls der im Oktober stattfindet.
Ja, das ist eine gute Sache. Ja, die Jagd ist aufgenommen, ne? Also ich muss sagen, ich bin ja, ich sag dir, meine Rückenschmerzen haben sich mit Sicherheit bestimmt chronifiziert.
Echt, hast du die immer noch?
Ja, ich hab immer noch, also ich hab die immer noch regelmäßig, ja, klar. Aber trotzdem laufe ich jetzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in dem Hardcore-Training bin. Das liegt mir auch so ein bisschen an den Formulaturen, weil man danach dann doch auch kaputt ist. So.
Ja.
Kennst ja selbst.
Klar.
Aber ich sag mal so, der Apparat wurde wieder angeschmissen. Gelaufen wird wieder. Und das ist ja eigentlich schon mal der wichtigste Step, denke ich.
Ja, absolut. Ich meine, wenn der im Oktober stattfindet, der Lauf, dann ist es bis, ich sag mal, Mai, Juni rum. Liegt es erstmal nur daran zu gucken, dass man regelmäßig ins Laufen kommt, sodass der Körper sich ein bisschen daran gewöhnt, bis man dann sagen kann, vielleicht bereitet man sich ein bisschen spezifischer vor, wenn man das denn machen möchte. Ne? Also von daher ist da eigentlich ja noch sehr viel Zeit.
Ich habe halt, glaube ich, das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn man so laufen gehen will, dann ist es wie so beim Medikament, man muss das so ein bisschen einschleichen, weißt du?
Das, hundertprozentig, ja. Das ist auf jeden Fall so.
Man darf nicht direkt volle Dosis geben, weil ich habe das vor allem nicht mit schlechten Schuhen. Das hätte ich halt nicht machen sollen, ne? Ich habe mich nicht zurückgehalten, habe direkt irgendwie versucht, keine Ahnung, weiß nicht, den Marathonrekord zu brechen und dann, ja, dann ist es um mich geschehen.
Ja.
Und dann hatte ich irgendwie Schuhe an, die hätte ich auch mit Sandalen laufen können, ne?
Ja, das war damals nicht so ganz clever, aber ja, sollte auf jeden Fall erstmal gucken, dass man guckt, dass sich der passive Bewegungsapparat ein bisschen an die Belastung gewöhnt. Nein, ist ja wirklich so Gelenke,
wie
Knorpel,
beim Sport, ne? Also wie beim Fitness, ne? Ist ja eigentlich auch.
Es ist ja so. Deswegen, sollte man auch jetzt vielleicht erstmal, du vielleicht auch gucken, erstmal nur ein-, zweimal die Woche zu laufen. Und ich vor allem halt auch jetzt, nach der OP, mit meinem Knie, genau, dass ich nicht allzu häufig laufen gehe. Mache ich ja jetzt auch noch nicht, aber ja, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also wir sind da auf jeden Fall dran, haben den nicht vergessen und ich habe den vor allem, also ich habe den als kleines Ziel quasi auch genommen. Also ich.
Du hast ihn lieb gewonnen.
Ich habe den lieb gewonnen. Ja, mir macht das Spaß, immer wieder so einen Wettkampf zu haben für mich. So, ich habe so lange keinen sportlichen Wettkampf mehr gehabt. Ich habe mir überlegt, wann war der letzte? Das war, als ich Fußball gespielt habe noch. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ansonsten hatte ich keinen sportlichen Wettkampf mehr und irgendwie beflügelt mich das ein bisschen. Sag ich dir ganz ehrlich, ja. Ich freue mich darauf.
Ich sag dir, mein Wettkampf ist eigentlich der innere Wettkampf gegen den Corona-Hass, den ich gerade austrage. Aber den haben wir ja irgendwie alle so ein bisschen.
Ja, den haben wir alle so ein bisschen.
Naja, gut, lass uns nicht negativ werden. Ich erkläre euch, was wir heute beschnacken. Und zwar haben wir uns mal wieder gedacht, so innovativ wie wir sind, gibt's mal wieder eine Art, naja, das ist ja eigentlich fast eine Art Blog, ne? Ist ja relativ wurscht, aber es geht quasi darum, um euch mal wieder so ein bisschen zu erzählen, wie jetzt am Ende die Formulaturen, die ersten, die wir gemacht haben, ausgegangen sind. Lukas war ja in der Radiologie, ich war in der Neurologie und dann geht's ja direkt weiter. Wir sind ja seit dieser Woche, beziehungsweise Anfang, Mitte dieser Woche, dann nochmal beide in eine andere Fachrichtung gewechselt. Lukas ist momentan in der zentralen Notaufnahme und ich befinde mich im OP in der Anästhesie. Und ja, wir dachten, wir berichten euch wieder so ein bisschen drüber. Am Ende ist ja das, also entgegen unserer Erwartung, das Interesse, was das angeht, dann ja doch immer relativ groß. Und ihr mögt es, wenn wir möglichst ausführlich darüber berichten. Ich sag's zwar wie immer, könnte heute mal eine kürzere Folge werden. Am Ende reden wir wieder länger, als Interstellar lang ist. Aber gut, lass uns einfach anfangen.
Ich wollte gerade sagen, steig doch du am besten mal ein, weil ich glaube, du bist derjenige, der noch den intensivsten Nachtrag zu deinem letzten Teil der Neurologie-Formulatur zu erzählen hast. Ich habe da gar nicht mehr so einen großen Nachtrag zur Radiologie zu geben eigentlich.
Also, ja, es war ja so, boah, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Ich gucke das jetzt mal ganz schnell nebenbei nach. Da hatten wir darüber gesprochen, bevor wir in die Formulaturen gegangen sind, was wir uns so ein bisschen so erwarten und ob wir uns jetzt freuen oder nicht. Klar, am Ende freut man sich eh immer, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Was war denn das?
Ich weiß jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte dir die Frage gestellt, bevor wir in die Formulaturen gegangen sind, ob du dir zutrauen würdest, lumbal zu punktieren oder nicht. Und wenn es dir angeboten werden würde, ob du es tun würdest oder nicht. Ich meine, darauf willst du wahrscheinlich anspielen.
Darauf will ich hinaus, ja. Genau.
Welche Folge das jetzt war, boah, da bin ich komplett
raus.
Weiß
ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe gerade geguckt, welche das sein könnte, aber ich habe es nicht gefunden.
Wahrscheinlich ein, zwei Wochen, bevor wir jetzt die Folge zur Formulatur aufgenommen haben.
Ja, vielleicht war es ja Block 14. Unsere Fachrichtung Stress im Studium und Klausuren, das könnte gepasst haben, doch. Naja, wie dem auch sei, ist ja auch völlig wurscht. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass wir damals drüber gesprochen haben und ich mich ziemlich eingeschissen habe, weil wir beide dachten so, Alter, das wäre ja viel zu krank so. Und in zwei Wochen dachten wir uns bestimmt nicht. Fun Fact, am letzten Tag durfte ich es dann.
Weil, was ja vielleicht ganz interessant ist, du nachgefragt hast, ne?
Weil ich nachgefragt habe, ja, tatsächlich. Also
es geht dann doch sehr viel über Eigeninitiative.
Richtig, also man muss es so sehen, ich habe diese Lumbalpunktion im Fachjargon auch das Elpieren genannt. Naja, gut, wie auch immer. Habe ich halt einfach so oft gesehen, sehr oft Anästhesie, sag ich schon, assistiert. Klingt jetzt ein bisschen krasser, als es ist. Ich habe sterile Sachen angereicht, ne? Und irgendwann kommt halt dieser Moment, da verliert man so ein bisschen die Hemmung dann irgendwie doch. Hab gesehen, das haben andere auch schon mal gefragt, ob sie es dürfen und dachte dann, okay, also erstmal war ich mir nicht so sicher, Junge, bist du größenwahnsinnig, so, wenn du das jetzt fragst, aber dann haben es halt andere auch gefragt, beziehungsweise ich hatte mal gehört, dass es andere gefragt haben und die PJler, die ja eigentlich Vorrang haben, waren nicht da und dachte ich, komm, letzter Tag, jetzt nimmst du mal deinen Mut zusammen und fragst einfach nach und dann kam halt, ja, mach doch. Also so entgegen meiner Erwartung, so ein relativ locker, so ja, mach doch. Mir egal, so einen auf den. Naja, das habe ich dann gemacht. Ich war tatsächlich nicht so doll, also eingeködet, wie ich es mir gedacht hatte. Aber das lag, glaube ich, daran, dass die Patienten, also dass der Patient oder die PatientInnen ja quasi bei der Lumbalpunktion nicht, also einem nicht ins Gesicht schauen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie weit muss ich das nochmal erklären, was man da macht? Vielleicht mache ich es nochmal kurz.
Ja, mach's am besten nochmal kurz.
Lumbalpunktion ist letztendlich dazu da, um beispielsweise Liquor zu nehmen. Indirekt quasi läuft darüber ja auch die Spinalanästhesie und sowas, aber prinzipiell geht es halt immer darum, wenn man, es gibt verschiedene Krankheitsbilder, da muss man das einfach machen. Ich will da jetzt gar nicht zu weit rein gehen, aber gerade auch so bei entzündlichen Erkrankungen, manchmal bei Demenzerkrankungen kann man bestimmte Marker abnehmen. Unter Umständen auch mal gucken, ob Blut drin ist und so weiter und so fort. Oder halt, wenn du einen Verdacht auf erhöhten Hirndruck hast, je nachdem, also beziehungsweise da kommt es dann auch immer, das ist auch eine spezifische Indikationsstellung, ist egal, aber darüber kannst du zum Beispiel auch, wenn du Wasser nimmst, kannst du halt dann gucken, werden die Kopfschmerzen dadurch besser, bei manchen Leuten werden die Gangstörungen dadurch besser und so weiter. Das hat halt irgendwo auch so einen diagnostischen Nutzen.
Aber und erklär doch am besten mal, was du genau machst.
Genau, das wollte ich
nicht. Ach, sorry.
Ich wollte nur mal so ein bisschen einordnen. Man will ja auch wissen, wofür, nicht wie. Nein, Spaß. Was macht man halt? Man nimmt quasi eine, ich nenne das jetzt mal ganz umgangssprachlich, Kanüle oder halt eine spitze Nadel sozusagen, und sticht natürlich nicht ins Rückenmark, sondern man sticht zwischen den Wirbelkörpern, ungefähr in der Lendenwirbelsäule, sticht man quasi dann in den Kanal ein und entlässt dadurch das Wasser. Das Rückenmark an sich, außer die paar Fasern, die da auslaufen, die man dann so zur Seite drängt sozusagen, hört schon höher auf. Also man sticht da nicht ins Rückenmark rein, wenn man auf der richtigen Höhe punktiert. Und man fasst, also man guckt halt und man fasst dann halt die Beckenkämme an oder im Fachjargon auch die Crista Iliaca Superioris müssten das auch sein oder Iliaca, naja, wie auch immer.
Reicht Crista Iliaca nicht?
Ja, aber du machst es auf beiden Seiten. Ne?
Ja, okay, deswegen. Aber du sagst ja nicht superior oder inferior, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht laber ich jetzt sogar
Scheiße. Es ist der Beckenkamm, da die Christa halt.
Ach, ich dachte Christel Jacke. Es gibt doch keine Christel Jacke inferior, ja. Oder?
Nein, aber es gibt, ach nee, Spina ist
ja,
das.
Ja, Spina Iliaca Anterior
Superior. Ach, Anatomie, ach, hör doch
da,
auf.
Da gab es doch nicht vier, Spina Iliaca Anterior Superior und Inferior.
Ja,
und
Spina Iliaca. Inferior gab es doch auch, genau, egal. All die ganzen Sachen, ja, scheiß drauf. Ja, also auf dem Becken kam da oben drauf halt so. Ey, am Ende sagt das auch niemand so, ich dachte nur so für die Leute, die jetzt...
Am Ende guckst du, wo das Becken ist, geht genau, tastest weiter in die Mitte, wo ein Wirbelkörper ist und pickst dann runter durch, ne?
Genau, aber pass mal auf, Lukas, ne? Das klingt immer so einfach. Ja,
das muss man erstmal finden.
Taste man im Beckenkamm bei Leuten, die, ich sag mal,
die wahrscheinlich energiegeladen sind.
Die energiegeladen sind, die viel Energie gespeichert
genau.
haben.
Genau. Ja, im Sinne von Fettkörpern.
Genau, die ein bisschen was auf den Rippen haben, so. Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall suchst du dann da quasi, du hast rechts, ne? Ihr müsst euch das vorstellen, ihr tastet dann auf beiden Seiten mit den Händen, sucht euch die Mittellinie quasi horizontal und guckt dann quasi bei der Wirbelsäule, sucht ihr dann die zwischen den Wirbelkörpern die Stelle. Ist dann ungefähr zwischen dem Lendenwirbelkörper 3 und 4 oder 4 oder 5, also irgendwie da in dem Bereich. Ja, und dann sticht man halt rein und so weiter. Das genauere Prozedere brauche ich ja nicht sagen. Und dann lässt man eben die Kur ab. Oder hin was hab. So.
Man muss vor allem halt den Mut haben, da komplett durchzustechen.
Genau. Das Ding ist halt, man durchdringt halt Bänder. Für die Leute, die jetzt studieren, das Entscheidende am Ende, also es sind auch ein paar andere, aber dann halt auch das Ligamentum Flavum vor allem. Und da spürt man dann richtig, wenn man quasi durchsticht, vorher so einen Widerstand und der lässt dann nach. So. Ich habe es nicht gespürt, weil so weit bin ich nicht gekommen. In dem Sinne. Jo. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen,
du hast wahrscheinlich auch Hemmungen gehabt, oder?
Ja, genau. Der Arzt vorher meinte zu mir so, in der Regel ist es nicht so, dass man es beim ersten Mal direkt auf die Kette kriegt, weil man einfach zu zaghaft ist.
Ja.
Ne? Ich habe das Ding da auch vorgeschoben, ich habe mich auch getraut. Natürlich hat er geguckt, wo ich steche. Ne? Ich habe dann natürlich gesagt so, okay, ich habe getastet, habe gesagt, ich würde jetzt hier und hier machen, bla. Dann meinte er, ja, genau, so würde ich es halt auch machen. Genau. Und dann habe ich es halt gemacht. Und ich hatte das Gefühl, ich war auch ganz gut. So ein bisschen was hatte ich auch gespürt. So. Und irgendwann ging es dann nicht so richtig weiter. Und ich hatte dann aber, da meinte er ja, wenn du hängen bleibst oder wenn es zu fest ist, dann bist du auf Knochen. Und es hatte sich aber nicht so richtig wie Knochen angefühlt. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich zurückgezogen habe, dann ziehe ich es halt schon aus was raus. So. Und am Ende hat er dann übernommen, weil ich halt mich nicht getraut habe, weiterzustechen. Hat er einmal beherzt richtig durchgefluppt und dann war er drin. Also er meinte so, vom Ding her war das genau richtig, ich hätte ein bisschen mehr Eier zeigen müssen. Aber ich war froh genug, dass ich überhaupt die Eier hatte, reinzupixeln.
Ja,
so, ne?
Ja.
Ja.
Wie war das jetzt für dich im Vergleich beispielsweise zu einer Flexüle legen? Ich meine, das ist jetzt komplett was Unterschiedliches, aber da guckst du den Patienten ja schon an. Weil du ja ganz am Anfang meintest, dass das für dich ein einfacher war, weil der Patient dich nicht anguckt. Und hat der Patient irgendwie reagiert? Also hat der irgendwie Schmerzen gehabt oder sowas? Oder war der komplett still?
Nee, der war relativ ängstlich tatsächlich. Der, ja, muss ich wirklich sagen, der war, ja, was heißt, ja doch, war schon ängstlich. Das war so richtig still, also still war er schon, aber ängstlich so. Und du, da war halt, wie gesagt, da bist du wieder bei dem Punkt, wo du dann froh bist, dass er, sag ich mal, dich nicht sieht. Mhm. Weil er nicht sieht, dass du auch ängstlich bist.
Klar.
Ja. So. Deswegen, ja, Flexüle muss ich wirklich sagen, dazu im Vergleich bin ich fast unsicherer gewesen, weil, wie gesagt, du hast den Patienten da vor dir, die gucken drauf, die merken ja auch, ob du es schon oft gemacht hast oder nicht. Ne?
Und bewerten auch irgendwie ein bisschen, was du da gerade machst.
Und bewerten das anders.
Ich wurde letztens auch gefragt, ob ich das erste Mal gemacht habe. Da dachte ich so, nee, eigentlich habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber das wirkte wohl relativ unsicher.
Ja, die haben natürlich da gerade so bei Flexüren oder Blutabnehmen auch eher mal den Vergleich, ne?
Wie du schon sagst. Ja, klar. Ja. Gerade Patienten, die schon, ich sag mal, den einen oder anderen Krankenhausaufenthalt hatten, wissen, wie andere einen Zugang legen und wie man vielleicht selbst als unerfahrener Student einen Zugang legt. Die erkennen ja schon einen Unterschied, ne?
Total, vor allem, wenn ich jetzt so sehe, wie, wenn ich schon sehe, wie andere Pfleger oder Pflegerinnen da Zugänge legen, da habe ich das Gefühl, die haben da richtig, also das fluppt richtig. Das ist ja gar nicht mehr gefühlt so mal gucken und dann rein, sondern ich habe das Gefühl, das ist richtig so mit so Schwung.
Ja, ja. Weißt du,
ich habe das
Gefühl. Nee, weißt du, wo ich mir das immer, also ist mir letztens auch bei der, wenn man Blutspenden geht, die müssen ja die die größten Bosse sein, was den Zugang legen angeht. Beziehungsweise, das sind ja noch mal größere Nadeln, durch die du ja spendest. Und die, also ich habe es jetzt noch nie mitbekommen, dass jemand abgelehnt wurde und gesagt haben, wir kriegen einfach bei ihnen kein Blut. Die müssen ja noch mal auf einem anderen Stern Blut abnehmen.
Das stimmt. Ich weiß halt gar nicht, wie gut die Venenverhältnisse bei Leuten sind, die Blutspenden gehen. Weißt du, ich denke mal so, die multimorbiden Menschen gehen da kein Blut spenden, aber du hast natürlich recht, es gibt natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, junge Frauen, die vielleicht nicht dem, also gut, gibt auch junge Männer, ihr wisst schon, wie ich meine, aber die halt jetzt irgendwie einen schlechten Venenstatus haben. Ja, hast du schon recht, das ist schon der blutabnehmende Boss dann an der Stelle, ne?
Ja. Und ich sag mal so, die eine oder andere sehr übergewichtige Person habe ich auch schon mehr Blutspenden gesehen. Und da hat es jetzt auch nicht lange gedauert, bis man da jetzt einen Zugang zum Blut bekommen hat.
Ja, hast du schon recht. Ja,
aber was ist denn jetzt so dein Fazit so aus der Neurologie? Oder kannst du da ein Fazit ziehen? Und ich sag mal, sind die Erwartungen, die du vorher hattest, ungefähr erfüllt worden? Oder wie würdest du das einordnen?
Also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie ich zur Neurologie stehe. Ich bin weder brenne ich nach diesen 2 Wochen dafür, noch sage ich, es ging jetzt gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Station, auf der ich war, im Nachhinein die richtige war oder ob man nochmal woanders, also ich würde es gar nicht an der Station abhängig machen, aber vielleicht einfach nochmal in der Theorie nochmal woanders reingucken, wäre vielleicht nicht verkehrt. Einfach zu gucken, wie läuft's noch oder wie läuft's woanders. Von meinen Erwartungen her muss ich sagen, ich habe mich getraut, einen Ball zu punktieren. Ich glaube, das war einfach, wie gesagt, viele hören das jetzt und sagen, ist vielleicht nichts Krasses, aber für mich war das schon eine Überwindung. Und ich glaube, das war einfach eine Erwartung, die sich bei mir dann ja in dem Sinne so ein bisschen übertroffen hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich es mich traue. So.
Ja, dass es auch darf, so, ne?
Genau, dass ich es halt auch darf, genau.
Ja.
Richtig, zumal ich da vorher, ich meine, ich habe halt immer gedacht, so, ich habe ja jetzt noch nicht oft Zugänge gelegt, dass ich mir einfach nicht sicher war, ob da nicht sowas kommt wie, Bro, kannst nicht mehr sicher einen Zugang legen, so wie willst du Lumbar punktieren. Ich dachte, sowas kommt dann halt, aber es war halt überhaupt nicht so.
Ja.
Ja, aber Lukas, wir haben jetzt viel über mich geredet, jetzt erzähl du doch mal sowohl jetzt vielleicht nochmal ein ganz kurzes Schlussfazit zur Radio, als auch deine neue Formulatur. Jetzt bist du mal dran, ein bisschen Monolog halten.
Ja, also ich habe, also mein Fazit jetzt zur Radiologie fällt eigentlich ganz, ich würde sagen, ganz souverän aus, ganz positiv aus, einfach, weil das, was ich mir vorgenommen habe oder das, was ich mir erhofft habe, ist im Prinzip auch in Erfüllung gegangen. Ich meine, du hast ja auch eine Formulatur in der Radiologie gemacht. Es ist jetzt, ich bin nicht rangegangen, um herauszufinden, ob die Radiologie meine Fachrichtung ist. Uninteressant fand ich sie jetzt nicht im Vorhinein. Ich finde es auch im Nachhinein immer noch nicht uninteressant, aber ich weiß, es ist nicht, wird jetzt nicht meine Fachrichtung werden. Aber das war jetzt auch gar nicht so richtig mein Anspruch an die Formulatur, sondern ich wollte so ein bisschen, ich sag mal, ein Gefühl dafür bekommen, mal ein CT-Bild zu sehen, ohne komplett lost zu sein, wenn ich das sehe. Ohne jetzt natürlich groß befunden zu können, das kann ich natürlich nicht, aber einfach, wenn man jetzt in einem anderen Fachbereich ein CT-Bild bekommt oder von mir aus ein Röntgenbild, dass man ungefähr weiß, wo man hingucken sollte. Ja, einfach weil man in fast jedem Fachbereich irgendwie mit radiologischen Bildern zu tun hat oder mit irgendwelchen bildgebenden Verfahren zu tun hat. Und von daher ist da mein Fazit eigentlich ganz positiv. Das ist erfüllt worden. Und ich konnte darüber hinaus eigentlich noch ziemlich viel Schallen üben. Das ist, würde ich sagen, das habe ich im Vorhinein eigentlich auch nicht erwartet, dass ich das so darf. Und das hat mir eigentlich sogar mit am meisten Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge alles erzählt habe darüber. Weißt du das?
Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ob ich da dann schon erzählt habe, dass ich im Ultraschall war oder ob ich da noch gar nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht im Sono.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, weil, gut, ansonsten vielleicht erzähle ich es jetzt doppelt. Aber ja, ich hatte halt die Möglichkeit, sehr viele Patienten einfach vorzuschallen. Und der Arzt bzw. die Ärztin sich zum Teil dann einfach daneben gesetzt hat und mir beim Schallen zugeguckt hat und natürlich im Nachhinein nochmal selbst drüber geschaltet hat und sich das angeguckt hat. Manchmal aber auch einfach dann, wenn ich das selber nicht eingestellt bekommen habe dann meine Hand genommen und mir gezeigt, wie ich das jetzt den Schallkopf richtig halten muss, um von mir aus die Leber, das Pankreas, die Nieren, was auch immer man halt darstellen möchte, mir gezeigt, wie ich es richtig darstellen kann. Und da hat man einfach so ein gewisses Gespür einfach dafür bekommen, wie man mit so einem Ultraschallkopf umgeht. Und das lernt man halt einfach am besten, indem man es tut. Und da bin ich ziemlich froh, dass ich halt da auch die Möglichkeit hatte. Ich musste da jetzt nicht so viel Eigeninitiative ergreifen, da ist es mir schon glücklicherweise einfach gesagt worden, komm, jetzt mach du mal und ich setze mich daneben, wir haben eh ein bisschen Zeit und ja, da musste ich jetzt nicht so die Eigeninitiative dafür ergreifen.
Ja, von das daher, klingt ja fast schon irgendwie romantisch, ne? Ach komm, Lukas, ich nehme mal deine Hand, stellen wir doch mal gemeinsam die Leber.
Ja, tatsächlich war es aber auch wirklich genauso. Es war schon, ja, ich weiß nicht, das waren so ein paar Tage, da waren nicht viele Patienten. Ja, da waren nicht viele eingetragen, nicht viele Patienten angemeldet und da konnte man sich für einen Patienten halt mal lange Zeit nehmen. Und dann hieß es, komm, Luki, wir machen das ist jetzt mal zusammen. Lucky? Nein, natürlich nicht, aber so kam ich mir so ein bisschen dabei vor, wie so ein kleines Kind, was seinen Ultraschallkopf mal so ein bisschen spielen darf. Und ja, von daher bin ich da eigentlich ganz, ganz zufrieden mit dem Rest der Formulatur. Aber meine Fachrichtung, du hast jetzt auch gerade gesagt, ich habe es jetzt gerade auch schon gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob es meine Fachrichtung werden wird. Ich glaube eher nicht, aber das hatte ich ja beim letzten Mal, das habe ich auf jeden Fall ja schon gesagt. Mhm. Ja, möchtest du starten? Wo bist du denn jetzt, Justin? Nee, oder soll ich jetzt direkt weiter erzählen?
Du erzählst weiter, jetzt bist du mal dran.
Ja, dann stell mir aber eine Frage. Was soll ich
sagen? Ja, ich stell dir eine Frage.
Ja, bitte, mach den Moderator.
Also, vielleicht nochmal für die Leute generell. Wie läuft das in der ZNA so ab? Wie sind deine Zeiten? Und vielleicht müssen wir mal kurz so erklären, dass die ZNA ja so gesehen auch nochmal in Fachrichtung mehr oder weniger eingeteilt ist.
Ja? Genau, ja.
Vielleicht kannst du da ja mal was zu sagen.
Ja, also, die ZNA hat natürlich Schichtdienst. Für mich oder für die Formulanten und Formulantinnen oder Pörtler, aber Pörtler haben wir jetzt nicht. Uns ist es eigentlich ziemlich frei, wann wir kommen, wann wir gehen. Man muss auch in der ZNA bei uns sehr viel Eigeninitiative ergreifen, kann aber eigentlich alles sehen, was man will. Also, einem stehen quasi die Türen komplett offen, in der ZNA alles zu sehen, was man sehen möchte. Ja, wie läuft das Ganze ab? Sind Ärzte eingeteilt über den Tag, die die internistischen Patienten übernehmen. Dann gibt es erste Ärzte, die einen Unfallchirurgen, der eben die Unfälle, die unfallchirurgischen Patienten behandelt, einen urologischen Arzt und auch einen Neurologen. Also man hat aus sehr vielen verschiedenen Fachbereichen, da hat man die verschiedenen Assistenzärzte oder Fachärzte. Und genau, am Anfang des Tages, wenn ich es hinkomme, frage ich einen von den Ärzten, kann ich mich heute an deine Hacken klemmen? Und dann laufe ich da hinterher. Mir wird sehr viel erzählt. Ich kann die Patienten selbst untersuchen. Ich kann mir auch aussuchen, ob ich zu einem anderen Patienten gehen kann. Man muss sich das in der ZNA so vorstellen, dass das Ganze relativ chaotisch ist und eigentlich auch gar nicht planbar. Man muss sagen, heute war beispielsweise ein recht ruhiger Tag. Na gut, die Notaufnahme ist halt eben immer, wenn Notfälle reinkommen. Und wenn jetzt heute nicht so viele Notfälle reinkommen, ist eben halt auch einfach ein bisschen ruhiger. Anders jetzt als auf einer Stationsarbeit, wo man, sag mal, der Tag schon durchstrukturiert ist. Aber wenn dann auf einmal um 12 Uhr richtig viele Notfälle reinkommen, sind auf einmal richtig viele Notfälle da. Da gibt es dann halt auch einfach keinen Stopp und so. Das gibt es jetzt keine wirkliche Tagesstruktur. Also ist das immer sehr, sehr random, wann und wie welcher Patient reinschneit. Was kann ich zur Organisation noch erzählen? Justin, was möchtest du noch wissen?
Also generell vielleicht nochmal kurz, dir wird es mit Sicherheit nicht aufgefallen sein. Ich weiß ja, wie du es meinst, ist auch nicht schlimm. Wenn Lukas von Ärzten redet, meint er natürlich immer weiblich und männlich.
Ja, ne? Das stimmt.
Ist ja alles gut. Ich meine, nur für die Leute, ich finde es wichtig, dass man es nochmal sagt. Aber ja, ne, wir meinen natürlich immer beide Geschlechter.
Natürlich, ja.
Das ist die eine Sache. Ich finde das eigentlich ganz interessant und würde dich eigentlich als nächstes gerne fragen, welche Richtung hat dich denn bisher wo bist du so mitgelaufen? Weil du warst ja schon mal bei den Internisten dabei, aber auch, wie du ja meinst, bei den UnfallchirurgInnen. Was hat dir denn bisher so am besten gefallen?
Es ist schwierig zu sagen, weil ich bis jetzt die meiste Zeit bei den InternistInnen war und heute einen Tag bei den TraumatologInnen. Und da aber nicht so viel passiert ist heute. Okay. Deswegen fällt es schwierig, mir das jetzt zu vergleichen. Ich sag mal die traumatologischen Patienten haben mir dann, oder PatientInnen, hat mir das, was ich heute gesehen habe, schon eigentlich ganz gut gefallen. Mit dem internistischen, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin da irgendwie lost. Ja, ich bin da irgendwie verloren. Mir fällt es super schwer, den Überblick zu behalten, weil du von der einen, das internistische Feld ist riesig. Und die ganzen Differentialdiagnosen sind riesig. jemand, ein Patient oder eine Patientin, die mit Beinödem kommt, also eben geschwollene Beine im, ja, eben kennt man ja relativ dicke geschwollene Beine, das kann so viele verschiedene Ursachen haben, dass, ich sag mal jetzt, Beinödeme ist jetzt noch ein relativ leichtes Beispiel in Anführungszeichen, was noch klar geht, aber du hast auf der einen Seite den Patienten, dann kommt ein anderer Patient rein, der aber ein ganz anderes Krankheitsbild hat, von mir aus eine Erkrankung an der Leber, und du musst relativ schnell umschalten können. Man muss ziemlich schnell in den Medikamenten umschalten können, dann sind die Patienten natürlich alle extrem unterschiedlich, weil dann in der Therapie vielleicht auch noch die Vormedikation und die Vorerkrankung eine Rolle spielen. Also ich finde die innere extrem, für mich zumindest, sehr, sehr, sehr kompliziert. In Kombination mit den ganzen Medikamenten, die man geben kann, in Kombination von mir aus auch einfach mit einem EKG, ja, weil ich kann ein EKG lesen, fällt mir super, super, super schwer. Man kann es in der ZNA wahrscheinlich mega gut lernen. Ich müsste mir, so für mich, was mir jetzt helfen würde, wäre, ich müsste mir irgendwie einen EKG-Kurs übers Wochenende versuchen anzueignen, über Stunden und Stunden und Stunden mir dasselbe anzugucken. Und dann hast du in der ZNA die Möglichkeit, und das meine ich mit, dir steht die Tür komplett offen, du hast Zugriff auf die ganzen EKGs von allen Patienten, du kannst im Befund nachlesen, was haben die Patienten jetzt, was schon ein Arzt befundet hat, und hast auch nochmal die Möglichkeit, zum Patienten zu gehen oder zur Patientin zu gehen und mit ihm oder mit ihr zu sprechen. Das heißt, du kannst von vorne bis hinten eigentlich den gesamten Prozess mitmachen, deine eigenen Gedanken machen und selbst üben. Also deswegen, das, was ich halt meine, ist so, du kannst halt alles machen, was du machen möchtest, was, finde ich, ziemlich, ziemlich gut ist. Und ein Arzt hat mir gestern auch gesagt, seiner Meinung nach ist eine Formulatur in der ZNA das Beste, was man machen kann. Ich würde auch sagen, vom Lerneffekt stehen da eben wirklich alle Möglichkeiten und alle Türen offen. Und gerade jetzt beispielsweise EKG, ich könnte mich auch hinsetzen, gar nicht zu Patienten oder Patientinnen gehen, sondern mir einfach nur die ganze Zeit EKGs angucken und dann im realen Leben EKGs lernen, was man ja in Lehrbüchern einfach nicht so findet. Da sind oft, du kennst es ja auch, da hat man ja oft dann so, perfekte EKGs, die dann halt für einen bestimmten, für eine Erkrankung, für eine Herzrhythmusstörung oder für einen AV-Block oder was weiß ich, halt das absolute Musterbeispiel haben, aber das hast du in der Realität so nicht. Und was noch dazu kommt, in der ZNA habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, auch einen Arzt oder eine Ärztin zu fragen, wie es denn wirklich ist. Und mir wird das dann auch eigentlich sehr gerne erklärt. Also ich hatte jetzt noch nie, wirklich bis jetzt in der Zeit, der ich jetzt da bin, das sind jetzt erst ein paar Tage, aber ich hatte in der Zeit noch nicht einmal die Situation, dass mir jemand gesagt hat, ey Lukas, pass auf, ich habe da jetzt gerade nicht die Zeit für und nicht den Kopf für, lass mich mal bitte in Ruhe. Sondern ganz im Gegenteil, eigentlich sind da alle sehr aufgeschlossen und nehmen sich dann auch gerne kurz die Zeit für ein. Also von daher sehr positiv und die stehen die Türen da eigentlich alle offen.
Ist das ein eher älteres, also erfahreneres Personal oder auch viele Assistenzärztinnen, die da die ZNA leiten?
Fast nur Assistenzärztinnen.
Das finde ich immer ziemlich krass irgendwie. Man stellt sich das ja immer so vor, also ich meine, das war auch meine nächste Frage, wie viele wirklich, also ich sag mal, wirkliche Notfälle kommen denn da so rein? Und wenn, dann finde ich es halt immer krass, ich meine, klar, da muss natürlich irgendwie ein Fach- oder Oberarzt oder Oberärztin irgendwie mit am Start sein, noch im Hintergrund oder so. Mit Sicherheit, aber ich finde es trotzdem irgendwie krass.
Klar, es laufen auch Oberärztinnen laufen die ganze Zeit mit in der ZNA rum. Die Patienten selbst betreuen, tun erstmal die Assistenzärztinnen, die aber auch, muss ich sagen, sehr, sehr souverän wirken. Ich glaube, die müssen aber auch schon eine bestimmte Zeit auf Station gearbeitet haben, bis sie dann ihre Zeit in der ZNA machen. Also für mich wirken die fast wie Fachärzte. Und der Chefarzt der ZNA ist immer auch unten am Start. Und okay. Ja, ist halt auch immer für die Ärztinnen Ansprechpartner. Notfälle, ja, wie viele Notfälle kommen denn da rein so am Tag? Das ist ja natürlich unterschiedlich. Man muss sich das so vorstellen, dass wir die ZNA einen großen Monitor hat, auf der die Patienten, die über den Rettungsdienst kommen, einkategorisiert werden. Ich weiß gar nicht, wofür jetzt genau die Abkürzung steht, aber halt eben in Kategorie von 1 bis 3. 1 bedeutet, Patient oder Patientin muss sofort in den Schockraum und sofort muss ein Ärzteteam hin und den Patienten versorgen. 2 ist, der Patient oder die Patientin müssen relativ schnell von einem Arzt gesehen werden. Und Stufe 3 ist, Patient oder Patientin kann noch warten, steht erstmal hinten an, ist jetzt nicht so ein extremer Notfall. Heute war nicht ein Patient, der in den Schockraum musste, Aber ich sag mal, die letzten Tage waren es schon immer mal ein paar. Also immer, ich würde sagen, so 4-5 Mal mussten schon PatientInnen in den Schockraum und sofort notfallmäßig versorgt werden, so wie man sich das vielleicht aus Grey's Anatomy oder sowas vorstellt, sodass jetzt wirklich versorgt werden muss. Das sind dann Krankheitsfälle wie beispielsweise ein Schlaganfall oder so. Die Patienten müssen sofort versorgt werden. Da muss sofort ein CT gefahren werden. In dem Schockraum steht auch ein CT. Und ein befundener Radiologe kommt auch sofort rüber, wenn so ein Patient auf dem Weg ist. Man erfährt das auch schon vorher. Über diesen Monitor weiß man schon, welcher Patient in den nächsten paar Minuten kommen wird. So, das heißt, man weiß, okay, in 10 Minuten kommt ein Patient oder eine Patientin, die sofort in den Schockraum muss. Das heißt, das Team ist halt im Prinzip auch schon vorbereitet. Und der Radiologe wird eben dann auch angefordert, kommt auch mit in den Schockraum und kann dann jetzt am Beispiel von einem Schlaganfall sieht sofort das CT-Bild und kann sofort befunden, handelt sich um einen Schlaganfall, handelt sich nicht um einen Schlaganfall. Mhm. Ja, ich sag mal, so läuft das ungefähr ab. Und ja, wie viele Notfälle kommen da jetzt halt tatsächlich am Tag rein? Wie gesagt, heute war keiner. Die Tage davor kam das dann doch schon mal öfter vor. Mhm. Ich denke mal, das ist auch sehr von der Jahreszeit abhängig. Heute war ein sehr kalter, glatter Tag eigentlich. Deswegen hat es alle so ein bisschen gewundert, dass es nicht mehr Stürze oder sowas beispielsweise mit dem Fahrrad gab.
Verstehe. Hast du schon mal einen Herzinfarkt gesehen? Also irgendeine EKG-Veränderung, die irgendwie dann doch akut war oder so?
Nee, das kam jetzt noch bis jetzt noch nicht vor. Verdacht auf einen Herzinfarkt, ja. Aber hatte sich dann nicht bestätigt und auch kein akuter Notfall. Das ist jetzt nicht vorgekommen bis jetzt, nee. Aber ein Verdacht auf jeden Fall schon. Und dann hat man schon auch das Prozedere mitbekommen, wie läuft das Ganze denn ab, wenn ein Patient kommt, die muss ja erstmal natürlich behandeln, als wäre es jemand, der einen
Herzinfarkt hat. Arbeitsdiagnose ACS, oder wie ist das denn? Oder wie nennt man das?
Ist das nicht so? Was denn?
Sag mal. Arbeitsdiagnose ACS, also akutes Koronarsyndrom.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so, also
habe ich irgendwann mal gelesen, ich fand das so witzig, weil.
Hat da jetzt niemand gesagt?
Nee, genau, sagt doch niemand, oder? Ich habe das mal so gelesen, so, dass man das die Arbeitsdiagnose stellt. So im Sinne von, man muss jetzt erstmal so diagnostizieren, als wäre so. Also ihr habt dann aber trotzdem EKG, Troponin und all sowas dann
wahrscheinlich, ne? Ich sag mal, ein EKG kommt sowieso standardmäßig erstmal bei jedem Patienten. Klar, dann wurden Troponin, also die bestimmten Blutparameter wurden auch erhoben, Troponin und eine Kreatinkinase auch. Myoglobin hat schon keiner mehr gemacht und die Kreatinkinase macht man halt eigentlich auch nicht so richtig. Hat man halt gemacht. Und dann vom Troponin macht man es halt, das nimmt man dann stündlich ab. Und wenn sich das jetzt stark ansteigt oder überhaupt steigt, dann dann kann man davon ausgehen, dass es dann doch vielleicht ein Herzinfarkt ist. War es in dem Fall, wie gesagt, nicht. Das EKG war auch nicht auffällig. Trotzdem ist der Patient aber stationär aufgenommen worden, aufgrund von verschiedenen Vorerkrankungen. Mhm.
War interessant, muss ich sagen.
Ist auch sehr interessant. Kann ich dir auch eigentlich dir, du bist ja auch jemand, der von der Inneren nicht ganz abgeneigt ist, will ich meinen. Also zumindest findest du das ja sehr interessant, meine ich, ne?
Ich finde das Themengebiet interessant, ja, auf jeden Fall.
Also mir fällt es sehr schwer, muss ich sagen. Also ich finde es auch interessant, aber immer mitzudenken fällt mir super schwer. Vor allem, weil ich brauche halt schon mal eine gewisse Zeit, um auf manche Gedanken einfach wiederzukommen. Aber ja, dann halt so zu springen von einem Patientenzimmer ins nächste Patientenzimmer und sofort umzuschalten mit den Erkrankungen, Vorerkrankungen, fällt mir super, super schwer, sage ich dir ganz ehrlich, fällt mir super schwer. Das war mir bei den traumatologischen Patienten oder Patientinnen ist mir das ein bisschen leichter gefallen, weil gut, da ist bis jetzt auch, muss man sagen, also jetzt nicht viel reingekommen, vielleicht ist das auch da komplizierter, auch in der Diagnosestellung, aber so gesehen war jetzt heute, sage ich mal, mehr oder weniger die Fragestellung, ist der Arm jetzt gebrochen oder ist er nicht gebrochen? Und das ist ein bisschen leichter als, ist der jetzt kardial dekompensiert oder ist es jetzt nicht?
Ja.
Gut, wobei das jetzt auch nicht so dramatisch schwierig ist, aber du weißt schon, wie ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin mal gespannt, was du erzählst über die nächste Zeit dann oder nächste Woche, wenn wir vielleicht nochmal dann updaten, ob du dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, ob du dann quasi eine Verbesserung oder, weißt du, so eine Art Anpassung von dem Gehirn an die Situation berichtest. Weißt du, fällt mir jetzt einfacher oder hab jetzt öfter mal das gesehen und hab da jetzt ein Gefühl für bekommen oder so. Kann man natürlich immer in 2 Wochen nie erwarten, egal wo, aber vielleicht ist ja zumindest so ein bisschen so ein von, komme ich jetzt ein bisschen besser zurecht mit.
Ja.
Man muss ja auch immer sagen, dass so Strukturen überall woanders sind und dass es immer irgendwie anstrengend ist, sich irgendwo neu einzupflanzen, ne?
Das sowieso, also das ist ja aber völlig unabhängig davon, ob es in der ZNA ist total, oder ob es dann, wie bei dir in der Anästhesie ist, man muss sich erstmal mit dem Personal ein bisschen warm werden, das dauert immer so ein paar Tage, mit den räumlichen Gegebenheiten, ja, wo kann ich denn hier mal Pipi machen, wo kriege ich denn hier meinen Kaffee, so die wichtigen Dinge des Lebens, ne? Nein, also ne, das dauert immer so seine Zeit, aber das ist ja dann relativ unabhängig davon, wo man eben ist, apropos Anästhesie. Justin, möchtest du uns denn noch ein bisschen was erzählen? Ich denke mal, nächste Woche werden wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Dann haben wir auch noch mal können wir eher ein Fazit ziehen, ne?
Genau, denn zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt die Folge hört, vorausgesetzt, ihr hört sie am Freitag, dem 19.3., war ich ja erst 2 Tage dort, beziehungsweise dann am 19. den dritten, aber, also den dritten Tag, aber berichte dann ja quasi nur von den 2 Tagen vor. Und deswegen kann ich da momentan noch nicht so viel zu sagen. Außer, dass die Anästhesie, wir hatten euch ja damals mal schon mal was erzählt von so einem allgemeinen Anästhesie-Praktikum, was wir gemacht haben. Es ist halt dann doch nochmal anders. Einfach aus dem Grund, dass dieses interdisziplinäre Arbeiten auch mit Chirurgen dabei und sowas, ich bin halt im OP, einfach eine ganz andere Geschichte ist. Ne? Das sind viele Dinge auf einmal und ich glaube, als Formulant ist es gerade so und ich habe eine andere Mitformulantin, die war mal in unserer Seminargruppe da zufällig getroffen und auch da, wir merken halt einfach, man fühlt sich am Anfang einfach immer verloren. Und man fühlt sich vor allem, und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, im OP-Gebiet und im Saal halt einfach so dermaßen fehl am Platz und ständig im Weg. Also ich habe manchmal das Gefühl, der Mülleimer mitten im Raum hat eine größere Daseinsberechtigung als ich.
Ja, ja,
so, der hat mehr Nutzen als ich.
Ja. Und was man auch immer wieder in der Klinik merkt, und das hast du mir auch schon erzählt, man fühlt sich einfach wie der letzte Dulli ab und zu, weil man die leichtesten Aufgaben einfach nicht weiß, wie es geht.
Ja,
man weiß es einfach nicht. Lukas, kannst du mal eine Blutkultur abnehmen? Nein, kann ich nicht. Weiß ich nicht, wie das geht. Sagst du, ja, ist wie Blut abnehmen. Kann trotzdem jemand mitkommen und mir das zeigen? Ich weiß nicht, wie das geht. So, ne, da fühlt man sich halt einfach wie der letzte Depp manchmal.
Kannst du mal eben so und so viel so Fenta aufziehen? Nein, kann ich nicht.
Nein,
da ist doch
weiß ich nicht, wie das geht.
Ja, genau. Da ist doch eine Spritze, da ist eine Kanüle. Kannst du doch einfach aufziehen, nimmst du eine 10-Milliliter-Spritze. Ja, nein, kann ich nicht. Beziehungsweise ja, kann ich, aber zeigt es mir doch kurz. Also wurde mir dann auch gezeigt. Aber das sind so Dinge so, klar, ihr, Leute, die sich da auskennen, eine Ausbildung gemacht haben oder was weiß ich, oder, ne, da denkt man sich so, ja, Jungs, was ist denn dabei? Ja, da ist überhaupt nichts dabei. Das Problem ist halt einfach, wenn du das erste Mal da irgendwo stehst, du hast keine Ahnung, du kennst die Menschen nicht, du weißt nicht, das ist ja alleine schon, wenn dann da irgendwie die Medikamente in so einer Glasflasche sind und die haben dann so einen Bruchpunkt, den musst du abbrechen, da denkst du ja auch erstmal nicht dran, wenn du das nicht kennst, so, ne, dass du da dieses Ding kaputt brechen musst, sozusagen, in dem Sinne.
Woher soll man es auch wissen? So, woher soll man es auch können, ne?
Das ist halt einfach so das Ding, womit man momentan noch so ein bisschen struggelt, ne?
Ich glaube, das ist aber so ein Phänomen, das reißt, bestimmt ist das in anderen Studiengängen genauso, aber das reißt gefühlt in der Medizin ab. Weißt du, das fängt an, wenn du dein Pflegepraktikum machst und es heißt, Lukas, kannst du mal Vitalzeichen messen gehen? Und du hast es noch nie gemacht. Du fragst erstmal, was sind Vitalzeichen? Ja, dann wird dir von mir aus eine Blutdruckmanschette in die Hand gedrückt und ein Stethoskop. Und dann heißt, ja, komm, geh mal in Zimmer 307 Blutdruck messen. Und du weißt, okay, wie funktioniert denn das? Ich weiß, die Blutdruckmanschette muss irgendwo über den Oberarm, aber viel mehr weiß ich auch schon nicht. So, weißt du, da fängt das Ganze an und hört dann irgendwie gefühlt nie auf. Sondern müssen wir, ja komm, jetzt muss es halt einfach irgendwie machen. Aber du möchtest trotzdem immer, dass dir das jemand zeigt. Aber das Wichtigste dabei ist, was ich jetzt auch lerne, was du jetzt auch schon wieder auch gesagt hattest, man muss es halt sagen, ne? Es geht halt nicht anders. Und mittlerweile ist es mir auch nicht mehr, es ist mir schon immer ein bisschen unangenehm, aber mir ist es nicht mehr so wirklich peinlich zu sagen, ey, nein, ich habe da keine Ahnung von. Es muss mir einfach nochmal einer zeigen. Es ist mir mittlerweile egal, so, weil woher soll man es können?
Ja, das Ding ist halt einfach in diesem operativen Setting ist halt Zeit wortwörtlich Geld.
Ja,
und
klar.
Wer aufhält, der nervt. So. und gefühlt nervst du, wenn du nichts tust, so ein auf den, weißt du, wenn du dann nur stehst. Und das ist so das, was gefühlt die Situation dann nochmal so ein bisschen unangenehmer macht.
Ja, verstehe.
Ja, aber zum Beispiel war ich sehr froh, dass wir dieses Allgemeinanästhesie-Praktikum dann nochmal hatten, weil ich wenigstens wusste, wie man, also klar, man weiß, wie man EKG anzuschießen hat, aber weißt du, was ich meine? Ich wusste, okay, bevor es losgeht, wir brauchen eine Sättigung, wir brauchen Blutdruck, wir brauchen EKG, so weißt du?
Ja.
Das waren zumindest Dinge, die man dann sehr schnell zumindest drin hat, dass man das machen muss, so. Solche Geschichten. Was natürlich mal cool war, wenn dann da intubiert wurde, durfte ich quasi immer mal reingucken. Also ich habe natürlich da noch nicht selbst gemacht, aber ich konnte zumindest mal die
Stimmbänder luschern.
Die Stimmbänder da mal, genau, da einfach mal reinluschern und wirklich auch sehen und da, ah ja, da muss jetzt der Tubus gleich rein. So.
Ja.
Und was man auch sagen muss, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, wenn man Anästhesie in den Vorlesungen lernt und dann werden einem da 1000 Monitorparameter erklärt oder irgendwelche Atemwegsdrücke und also, ne, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt, wenn du jemanden beatmest, das ist dann eigentlich immer so diese Basics, wenn du normal physiologisch atmest, dann entsteht ja ein Unterdruck und es wird sozusagen Luft in die Lunge gesogen und wenn du das über eine Maschine machst, dann passiert das eben Überdruck, also die Luft wird in die Lunge gepresst. So, das kann eben zu verschiedenen Problemen führen in der Lunge und dafür gibt es auch verschiedene Beatmungsmodi. Die will ich jetzt gar nicht anfangen zu erklären, aber es ist, wenn man das bei Amos liest oder wenn man das in den Vorlesungen liest, ohne Bezug einfach sehr schwer, finde ich persönlich, nachzuvollziehen. Und da muss man sagen, wenn du dann da mal wirklich jemanden sitzen hast, der sich damit auskennt und dir das ganz genau zeigt und sagt, guck mal, das ist das, das ist das, das ist das. Wenn ich jetzt an dem und dem Ding rumspiele, dann passiert so und so und das siehst du da und da, dann sorgt das extrem viel fürs Verständnis so.
Ja, und, genau. Ja. Und am
das
Ende
ist
des,
einfach gut.
Ja, das stimmt. Ja, und am Ende des Tages ist ein immer noch ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, wie eine Vorlesung ist, wie das der Unterricht in der in der Vorlesung ist, in Seminaren ist, wie auch immer, und dem klinischen Alltag. Also das ist einfach immer noch, finde ich, ein himmelweiter Unterschied. Und man kann ziemlich schwer, glaube ich, von Vorlesungen oder vom Inhalt der Vorlesung abhängig machen, ob man sich für einen Fachbereich interessiert oder nicht. Glaube ich zumindest.
Ich glaube, das kannst du fast noch nicht mal aus der Formulatur.
Ja, das befürchte ich auch.
Da musst du halt eigentlich, gefühlt musst du einmal reingehen, vielleicht im PJ, wenn du wirklich mal 4 Monate am Stück da bist.
Mm.
Dann vielleicht wirklich mal, weil du dann ja irgendwann auch mehr darfst. So.
Mm.
Aber ich glaube einfach, einer der großen Vorteile ist halt einfach schon, wenn du selbst wirklich da bist, weißt du, wenn du vor Ort bist. In der Vorlesung ist so, während du diese Vorlesung hast, weißt du, in 90 Minuten geht die nächste Vorlesung von einem anderen Fach weiter, danach kommt eine Vorlesung von einem anderen Fach und du hast halt so viele Fächer gleichzeitig. Während dieser Formulatur gehst du dorthin und dein Tag besteht nur aus diesem Fach und aus diesem Setting und du bist auch da. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Fokus, auch dich da wirklich reinzufuchsen als,
Ja, absolut.
Als in so einer Vorlesung.
Absolut, das stimmt.
Deswegen, so viel kann ich noch nicht berichten, aber es war bisher zumindest in den ersten 2 Tagen recht lehrreich. Auch, ja, und man muss dieses Gefühl von, man stört halt irgendwie, muss man halt irgendwie ein bisschen verdrängen, muss man irgendwie runterschlucken oder so.
Hm. Ja, aber das war ja schon mal ein netter Teaser dann für nächste Woche.
Genau.
Wolltest du was sagen?
Ja. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich würde einfach sagen, dann haben wir ja beide so ein bisschen so einen Ausblick für nächste Woche, können dann wieder mehr darüber berichten. Und freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Entweder bei Insta, bei Küchenmedizin oder über unsere Mail küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE. Ja.
Ganz genau.
Und verabschiede ich mich.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen und hock mich jetzt, glaube ich, gleich mal wieder ins Bettchen. Ist ja schon spät und morgen früh geht's wieder relativ früh los, das ist die Uhrzeit. Ich gewöhne mich tatsächlich langsam dran. Du auch, Justin? An die Uhrzeit?
Ja, ich
stehe. Du hast ja eh nie so ein Problem damit, so früh aufzustehen, ne? Ja, also ich gewöhne mich da auch langsam an die Uhrzeit. Trotzdem gehe ich jetzt gleich ins Bettchen. Freue mich auf nächste Woche und bin gespannt, was du mir dann erzählen kannst, Justin. Und ansonsten schließe ich jetzt den Podcast.